Dichotomie 3 oder die ultimative Dichotomie. Was bietet sich auf der Zielgeraden unseres gemeinsamen Homeruns mehr an, als noch einen Moment in der Sportwelt zu bleiben? Im Oktober 2023 titelte die New York Times, dass der argentinische Fußballer Lionel Messi es innerhalb von 3 Monaten geschafft habe, Inter Miamis ins Auge springende pinke Trikots zum heißesten Sportartikel auf dem Planeten zu machen. Für alle NichtkennerInnen wie mich ist über dem Beitrag im morgendlichen Newsletter ein Bild des rosa bis pinkfarbenen Trikots zu sehen, getragen von einem Fußballer, der wohl Lionel Messi ist. Ergänzt wird der kleine Beitrag, der auf einen längeren Artikel verlinkt, durch den Folgesatz: Die Modeerscheinung ist das Ergebnis einer einfachen kapitalistischen Gleichung. Einer der beliebtesten Athleten dieser Generation, eine unverwechselbare exotische Farbe und die skrupellose Effizienz der Textilfabriken in Südostasien. Nein, ich möchte an dieser Stelle nicht darauf eingehen, was in der globalen Textilbranche alles Unnormales, Brutales und Zerstörerisches passiert. Warum auch mehr als 10 Jahre nach dem Einsturz des Fabrikgebäudes Rana Plaza in Bangladesch Fast Fashion folgen, inklusive der damit verbundenen unmenschlichen und unnatürlichen Praktiken, noch immer täglich in Kauf genommen werden. An dieser Stelle möchte ich lediglich fragen: Warum? Warum ist das Trikot so beliebt, dass es zu Adidas Nummer 1 Priorität wurde, die Sportgeschäfte dieser Welt damit auszustatten, nachdem der Deal zwischen Verein und Spieler eingetütet war? Warum gibt es zahlreiche NachahmerInnen, die gefakte Trikots an Straßenecken und vor Stadien verkaufen? Warum findet sich auf fast jedem Bolzplatz, auf dem fußballbegeisterte Kinder zusammenkommen, mindestens ein rosa-pinkes Trikot, das von den anderen neidisch beäugt wird? Weil jeder Mensch, Achtung, ich versuche nun eine Wortneuschöpfung aus 2 bereits des Öfteren erwähnten zentralen Aspekten, ein emotional-soziales Wesen ist. Ein Wesen, das vom ersten bis zum letzten Atemzug damit beschäftigt ist, sich irgendwo zwischen Individualität und Dazugehörigkeit auszubalancieren. Natürlich mit dem übergeordneten Ziel, Sicherheit zu finden, um zu überleben und sich gegebenenfalls fortzupflanzen. Die Geschichte des rosa Trikots ist auf allen Ebenen Anschauungsmaterial für diese Zusammenhänge. Sie verdeutlicht unsere radikale Verbundenheit und unseren omnipräsenten Drang, dazugehören zu wollen. Dieser Drang ist so stark, dass er auch vorherige Ideen und Überzeugungen überschreiben kann. Gleichzeitig zeigt er, dass wir alle, häufig ohne es bewusst zu entscheiden, die Zutat des dynamischen Denkens, die für diesen Teil 3 des Buches zentral ist, in uns tragen. Jeder ist in der Lage, Gruppen neu zu denken. Denn die Farbe Rosa war, was viele nicht wissen, zwar schon mal Männerfarbe, gilt aber heutzutage weitläufig eher als Frauenfarbe. Ein bestimmtes rosafarbenes Trikot ändert diese Vorstellung fast über Nacht. Ein Trikot ist in der Lage, das zu verändern, was der Klebstoff unserer radikalen Verbundenheit im Zusammenleben ist: soziale Normen. Es sind soziale Normen, für die die Geschichten verantwortlich sind, die wir uns von Normalität, Erfolg und allem anderen erzählen, was unser Zusammenleben bestimmt. All das, was wir in Teil 2 zum Thema radikale Ehrlichkeit betrachtet haben. Soziale Normen reichen aber noch einen Schritt weiter. Denn ihre Wirkung endet nicht auf der erzählenden Ebene, sondern bestimmt und beeinflusst auch grundlegend die falschen gesellschaftlichen Strukturen, die wir selbst bauen und die Politik bauen lassen. Die falschen Strukturen, in und mit denen wir leben um unser Leben frei zu gestalten. All die Strukturen, die trennend oder verbindend wirken können, die uns Gruppen dynamisch neu denken lassen oder statisch alte Gruppenzugehörigkeiten betonen. An dieser Stelle könnte eine lange Literatur- und Studienliste zu sozialen Normen folgen, deren Analyse und Ergebnisse vor allem immer wieder eines belegen: Unsere vermeintlich individuellen Entscheidungen sind sehr viel stärker durch soziale Normen bestimmt, als wir häufig annehmen. Um nur beispielhaft eine Zeitspanne aus der nahen Vergangenheit zu nennen, während der zahlreiche soziale Normen über Bord geworfen werden mussten und neue etabliert wurden: die Corona-Pandemie. Sie bot nicht nur für VirologInnen allerhand Forschungsbedarf, sondern auch für VerhaltenswissenschaftlerInnen, die sich für soziale Normen interessierten. Allein das Thema Masken, tragen oder nicht, ist mittlerweile weltweit in zahlreichen Studien untersucht worden. Die Ergebnisse unterstützen meine Aussage zum Einfluss sozialer Normen auf unser Verhalten. Ob du und ich eine Maske trugen, wurde vor allem durch das Verhalten unserer Mitmenschen bestimmt und weniger durch unsere eigenen Überzeugungen und das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgeschrieben war. Statt nun eine mehr oder minder unterhaltsame Ansammlung an sozialen Normen folgen zu lassen, ist es mir wichtig, Folgendes zu betonen. Und ich gebe damit einen ersten Tipp in Richtung Enthüllung der ultimativen Dichotomie. Die Macht sozialer Normen, inklusive der Bedeutung unseres veränderten Austauschs über sie aufgrund der Digitalisierung und des Internets, kann nicht unterschätzt werden. So wächst der Ruf einiger WissenschaftlerInnen aus dem Forschungsfeld, dass die sozialen Faktoren, die unser kollektives Verhalten bestimmen, vergleichbar mit der Medizin, dem Umweltschutz und den Klimawissenschaften, ebenfalls in den Kreis der wichtigen Krisendisziplinen unserer Zeit aufgenommen werden sollten. Nicht, dass du den Eindruck bekommst, hier ginge es nur um Masken und Fußballtrikots. Immerhin befinden wir uns auf der alles entscheidenden letzten Graden der Reifeprüfung. Damit wir den Home Run koordiniert und mit voller Geschwindigkeit angehen können, benötigen wir noch ein paar Begrifflichkeiten. Keine Angst, das geht schnell. Schließlich haben wir keine Zeit zu verlieren. Die Summe aller sozialen Normen wird in der Psychologie als soziale Realität bezeichnet und meint den Konsens über Einstellungen, Meinungen und Überzeugungen, der von Mitgliedern einer Gruppe oder Gesellschaft getragen wird. Soweit, so klar. Doch gleichzeitig beginnt hier die Krux. Denn woher wissen wir, was der Konsens ist? Na ja, das sieht man doch. Wenn die meisten Menschen um mich herum Masken oder ein rosafarbenes Trikot tragen, ist das offensichtlich gerade die soziale, gegebenenfalls gruppenspezifische soziale Norm. Oder nicht? Ohne dass du mir jetzt hoffentlich Unentschlossenheit unterstellen wirst, lautet die richtige Antwort: Es kommt drauf an. Oder anders formuliert, nicht zwangsläufig. Denn möglicherweise spiegelt das Verhalten der meisten Menschen nicht die Überzeugung der meisten Menschen wider, sodass du und ich als BeobachterInnen der meisten Menschen von einer veralteten oder gar einer nie vorhandenen sozialen Norm ausgehen. Sprich, wir entscheiden vor allem über Verhaltensbeobachtungen, was eine soziale Norm ist, und nicht übers Gedankenlesen. Aus dem ganz pragmatischen Grund, weil wir das nicht können. Das gilt auch entgegen der Annahme einiger Menschen für NeurowissenschaftlerInnen. Und schon ist der nächste Begriff im Anmarsch. Ich habe in diesem Buch schon das ein oder andere Mal über die Ignoranz gesprochen, die wir alle täglich leben und die in einer gesunden Ausprägung dafür sorgt, dass wir überhaupt überleben können. Denn würden wir uns für alles und jeden interessieren, wäre es schlecht bestellt um unsere radikale Aufmerksamkeit – Wir würden wahrscheinlich andauernd von einem zum anderen Gedanken springen, ohne auch nur einen einzigen wirklich zu Ende zu denken. Wir haben auch das ungesunde Maß der Ignoranz in Form des Schwesternpaares aus Normalitätssimulation und Realitätsverweigerung kennengelernt. Doch immer ging es bisher vor allem um die Ignoranz und damit verbundene falsche Wahrnehmungen auf individueller Ebene, sprich innerhalb eines Organismus. Es gibt aber auch eine Ignoranz auf der übergeordneten, also kollektiven Ebene. Diese sogenannte pluralistische Ignoranz bezieht sich auf eine systematische und geteilte falsche Wahrnehmung einer Norm, bei der viele Menschen die falsche Wahrnehmung darüber haben, was die meisten Menschen tun oder denken. Bei diesem Tun geht es also im Vergleich zu den eben genannten Beispielen um das nicht sichtbare Verhalten. So überschätzen US-amerikanische Studierende beispielsweise den Alkoholkonsum ihrer KommilitonInnen und halten die Einstellung ihrer Mitstudierenden gegenüber Alkohol für positiver, als sie tatsächlich ist. Beides wiederum wirkt sich auf den eigenen Alkoholkonsum aus. Der Gruppenzwang kann also auch als vermeintlicher Gruppenzwang daherkommen, wenn ich fälschlicherweise annehme, dass alle anderen viel trinken wollen und ich zu allen anderen dazugehören möchte. Bevor hier aber verfrüht die Korken knallen, wird es jetzt richtig spannend, denn wir nähern uns der vollständigen Offenbarung der ultimativen Dichotomie. Das Phänomen der pluralistischen Ignoranz bezieht sich nämlich nicht nur auf lokale Gruppen wie Studierende, sondern kommt auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene vor. Beispielsweise in Form des, es folgt der vorletzte Begriff, den wir benötigen, konservativen Bias, bei dem die Wahrnehmungen der öffentlichen Auffassung zu einem Thema der tatsächlichen öffentlichen Auffassung zu eben diesem Thema um mehrere Jahrzehnte hinterherhinken. Ja, du hast richtig gelesen, und ich sehe mich geradezu gezwungen, das nochmal zu wiederholen, weil diese Beobachtung so unglaublich erscheint. Quod erat demonstrandum. Zahlreiche Studienergebnisse zeigen, dass unsere wahrgenommene soziale Realität häufig um Jahrzehnte der tatsächlichen sozialen Realität hinterherhinkt. Sprich, wir leben als Kollektiv in vielerlei Hinsicht in der Vergangenheit. Wie kann das sein? Die Antwort beginnt natürlich richtig zwischen unseren Ohren. Weil wir mit unserem Gehirn die Einstellungen und Überzeugungen anderer Menschen falsch einschätzen. Wie kommen wir aus diesem Schlamassel heraus? Die Antwort ist die Grundlage für das Entstehen dieses Buches. Ich bin davon überzeugt, wir können das schaffen, wenn wir radikale Emotionalität praktizieren, beginnend mit radikaler Aufmerksamkeit auf uns und andere, gefolgt von radikal ehrlicher Kommunikation über deine, meine und unsere tatsächlichen Einstellungen und Überzeugungen. Und dann, ja, was kommt dann? Spürst du den Schwung und die Dynamik, die unser Endspurt aufgenommen hat? Dann würden wir unsere pluralistische Ignoranz gegenüber der Verbundenheit untereinander und mit allem, was uns umgibt, überwinden. Wir würden die dritte und ultimative vermeintliche Trennung nach den überwundenen falschen Dichotomien in uns selbst, Dichotomie 1, Gefühl versus Verstand, und in unserem Zusammenleben, Dichotomie 2, privat versus politisch, bezwingen. Ich nenne sie die falsche Trennung in unserem Verständnis vom Leben. Sie beruht auf unseren falschen Vorstellungen, dass wir losgelöst von anderen Menschen leben könnten und sogar losgelöst von unserer Umwelt insgesamt lebensfähig wären. Um diese falsche Trennung zu bezwingen, müssen wir nur die radikale Verbundenheit anerkennen, die unser Leben als mehr oder weniger zufällig zusammengewürfelte Zellhaufen ausmacht und dank der wir ein paar Momente bis Jahrzehnte als emotional-soziale Blobs auf diesem Planeten unterwegs sein können. Unsere inneren ZweiflerInnen werden jetzt zynisch einwerfen: Das wird niemals passieren. Vorher vernichtet sich die Menschheit eher selbst. Sei radikal ehrlich. Hast du diesen oder einen vergleichbaren Gedanken gerade gedacht oder zumindest aufkommen sehen? Dann werde ich dich jetzt enttäuschen. Zahlreiche Studien und Umfrageergebnisse der jüngsten Vergangenheit weisen darauf hin, dass wir unter pluralistischer Ignoranz leiden, wenn es um das Enttarnen der ultimativen Dichotomie geht. Sprich, wir unterschätzen den Drang unserer Mitmenschen, damit aufzuhören, so zu tun, als seien wir unabhängig von unserer Umwelt. Den Drang, endlich damit aufzuhören, unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Oder im Wofür-Modus, und damit natürlich besser formuliert: Wir müssen endlich beginnen, die vorhandene gesellschaftliche Sorge um die Zukunft der menschlichen Spezies und die ebenso vorhandene Befürwortung für entsprechende politische Maßnahmen wahrzunehmen. Das Ausmaß dieser Befürwortung beziffern beispielsweise die Ergebnisse einer US-amerikanischen Studie vom August 2022 mit dem selbsterklärenden Titel: Amerikaner erleben eine falsche soziale Realität, indem sie die weit verbreitete Unterstützung für klimapolitische Maßnahmen beinahe um die Hälfte unterschätzen. Die Ergebnisse zeigen auch, dass ganze 80-90% der US-AmerikanerInnen das wahre Ausmaß der Sorge um den Klimanotfall sowie die Unterstützung für transformative Klimapolitik anhand von Maßnahmen wie einer CO2-Steuer, die Anordnung einer 100%ig regenerativen Energieversorgung und eines Green New Deals unterschätzen. Andere Studienergebnisse zur pluralistischen Ignoranz zeigen uns, dass der konservative Bias besonders dann stark ausgeprägt ist, wenn sich eine öffentliche Auffassung in der näheren Vergangenheit geändert hat. Aus dem leicht nachvollziehbaren Grund, weil dann die politischen und strukturellen Veränderungen, die aus der Verschiebung der öffentlichen Auffassung resultieren sollten und werden, noch nicht umgesetzt wurden. Es scheinen also noch die alten sozialen Normen zu gelten, obwohl die Mehrheit bereits längst andere Vorstellungen hat. Plopp! Genau hier schließt sich der Kreis. Der Kreis radikaler Verbundenheit, den ich in seiner Vollständigkeit auch erst seit einer abendlichen Sporteinheit auf dem Fahrrad im November 2023 verbalisieren kann. Ich weiß noch, wie ich in der Kälte und Dunkelheit anhielt, um sicherzugehen, dass ich meinen Plopp gut notierte. Hier mein Versuch. Der menschliche Körper ist darauf optimiert, sich selbst am Leben zu halten und, sollte es gelingen, den Bestand der Spezies über Fortpflanzung zu sichern. So gesehen ist das Überleben ein ziemlicher Kampf und voll von unangenehmen Situationen und Herausforderungen. Alles, was sich gut oder gar nach Glück anfühlt, ist ein Bonus, aber keineswegs der Normalzustand unseres Daseins. All das haben wir im Kapitel zur ersten Dichotomie erfahren. Jetzt kommt die Brücke zur zweiten Dichotomie, beziehungsweise der Sache mit dem Vertrauen. Um zu überleben, ist der menschliche Organismus vor allem damit beschäftigt, Sicherheit zu suchen. Die Sicherheit einer Option oder eines Zustands wird mit einer Art Vertrauensbarometer bestimmt. Vertrauen wiederum ist die wichtigste Währung in der Politik, die entsprechend vor allem eines ist: ein Aushandlungsprozess über unterschiedliche Gefühle und damit verbundene Werte und Ideen innerhalb einer Gruppe von Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Achtung! Jetzt erfolgt der Zirkelschluss und damit die größte Herausforderung für unsere Spezies. Die Herausforderung, die ultimative Dichotomie zu überwinden und für mich und dich die ganz akute Herausforderung, sämtliche Aspekte radikaler Emotionalität zu verstehen und hier anzuwenden. Also, wir befinden uns an einem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte, an dem eine kleine Gruppe von Menschen die Erkenntnis und damit den grundlegenden Aspekt menschlicher Biologie, Glück ist kein Dauerzustand, nicht verstanden hat. Die Mitglieder dieser Gruppe versuchen nun alles, um Glück durch finanziell organisierbare Dinge als Dauerzustand zu kreieren. Dabei nutzen sie das ultrakurzfristige Denken vieler anderer Menschen, um ihre bereits vorhandene Macht weiter zu vergrößern. Das ist der Schulterschluss zwischen Politik und Wirtschaft, der für die Ergebnisse der jährlichen Oxfam-Studie zu gesellschaftlicher Ungleichheit sorgt. Der dafür sorgt, dass die ärmsten 60% der Weltbevölkerung seit 2020 ärmer geworden sind, während die 5 reichsten Menschen, Männer der Welt, ihr finanzielles Vermögen mehr als verdoppelt haben. Das sind die Ergebnisse, die ich bereits im Kapitel »Falsche Belohnungsstrukturen« oder »Die Suche nach der Wahrheit« zitiert habe. Es ist dieser Schulterschluss, der Menschen die falschen Strukturen hat aufbauen lassen und diese immer weiter verstärkt. Die falschen Strukturen, die wiederum die kurzfristig orientierten Mechanismen unseres Gehirns ausschlachten, vom Hang fürs Negative in Überschriften über das falsche Versprechen »unendlicher Konsum mache unendlich glücklich« hin zum falschen Sicherheitsversprechen durch Panzerglas und Panzer, zur Abschottung und Ausgrenzung von Fremden. Die Summe aller kurzfristig verlockenden Angebote hat uns gemeinsam nach Absurdistan ziehen lassen, wo die Strukturen weiter verfestigt werden konnten, bis es nicht mehr geht. Nicht mehr geht, weil die Rechnung nicht mehr aufgeht, weil es unterm Strich nicht mehr stimmt, weil in einer Welt ohne Klimaschutz gar keine Profite mehr möglich sind. Weil die Auswirkungen menschlichen Handelns bereits dafür gesorgt haben, dass nicht nur die eigene Gesundheit zunehmend leidet, sondern die Lebensgrundlage insgesamt gefährdet ist. Weil die Auswirkungen menschlichen Handelns bereits für so unnormale Zustände auf dem Planeten sorgen, dass eine neue geochronologische Epoche eingeläutet wurde, die das stabile Holozän abgelöst hat. Das Anthropozän, das sich von allen vorherigen Epochen des Planeten dadurch unterscheidet, dass der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse geworden ist. Im Klartext: Wir haben Strukturen geschaffen und schaffen lassen von Menschen, die die radikale Verbundenheit nicht verstanden, geschweige denn begriffen haben. Das ist so gravierend, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Denn es besteht die große Gefahr, dass wir unsere eigene Lebensgrundlage so grundlegend zerstören, dass die ökologische Nische unserer Spezies nicht mehr ausreichen wird. Die Aufgabe ist also klar. Wir haben jetzt die ultimative Chance, die pluralistische Ignoranz gegenüber dem bereits weit verbreiteten Verständnis radikaler Verbundenheit nicht nur zu erkennen, sondern auch radikal ehrlich zu thematisieren, damit wir die aktuellen, selbstzerstörerischen Strukturen um- oder teilweise gar abreißen können. Das können wir schaffen, indem wir, das ist nun wirklich der allerletzte Begriff in diesem Zusammenhang, soziale Kipppunkte erreichen. Das sind im Vergleich zu klimatischen und planetaren Kipppunkten gute Kipppunkte, bei denen sich neue, bessere soziale Normen durchsetzen, die den bereits erwähnten zivilisatorischen Fortschritt weiter vorantreiben. Die Folgen einiger sozialer Kipppunkte waren bereits Thema in diesem Buch, wie das Frauenwahlrecht oder das Pariser Klimaabkommen. Übrigens gibt es auch mit Blick auf soziale Kipppunkte eine gewisse pluralistische Ignoranz, da der notwendige Anteil einer Gruppe, die die entsprechende Veränderung unterstützt, meist überschätzt wird. Na, was denkst du? Wie viel Prozent reichen aus für einen sozialen Kipppunkt? Die richtige Antwort lautet 25%. Und die noch bessere Nachricht: Es sind vor allem andere Menschen, die Menschen zum Handeln bewegen. Jetzt wird die Sache mit dem emotional-sozialen Blob nochmal wichtig und beginnt deine Verantwortung als Aspirantin für die Reifeprüfung. Denn mit abgeschlossener Prüfung kannst du nicht nur nicht mehr sagen, ich habe es nicht gewusst, sondern auch nicht mehr sagen, ich wusste nicht, was ich tun konnte. Warum ist vor allem das Zweite so wichtig? Weil bewiesen ist, dass Wissen in den meisten Fällen und bei den meisten Menschen nicht ausreicht, um eine nachhaltige Veränderung herbeizuführen. Weil wir emotional-sozialen Blobs begreifen und erleben müssen, um wirklich zu verstehen. Seine Verwunderung über eben dieses Wissen schilderte mir der Klimawissenschaftler, Professor für Physik der Ozeane an der Universität Potsdam und Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, Stefan Rahmsdorf in einem Gespräch im Sommer 2023. Ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass mein Gehirn offenbar anders funktioniert als die meisten anderen. Was er damit meinte: Wenn er die Daten und Grafiken zum Klimanotfall sieht, sind das für ihn keine abstrakten Daten, sondern sie bedeuten sehr spürbare Auswirkungen auf die Menschen, auf sein eigenes Leben, auf das seiner Kinder, auf jeden Menschen, und sie bedeuten, dass wir etwas gegen den drohenden Kollaps unternehmen müssen. Wie können wir die tiefe Überzeugung, dass wir etwas dagegen unternehmen müssen, in möglichst vielen Gehirnen stimulieren? Das wissen wir schon von Brian Eno. Erinnerst du dich an seine bereits von mir zitierte Aussage? So how do we change minds? A change in feelings changes minds. Brian Eno. Die Aufgabe besteht also darin, möglichst viele, mächtige Menschen, deren Begreifen der radikalen Verbundenheit wir für den Aufbau lebensfreundlicher und lebensunterstützender Strukturen benötigen, davon zu überzeugen, dass das jetzt wirklich sein muss. Dass wir sie überzeugen, gemeinsam unsere Normalitätssimulation und Realitätsverweigerung zu überwinden, indem wir uns in allen Lebensbereichen endlich Strukturen schaffen, die zukunftsfähiges Verhalten ermöglichen und fördern. Wie? Indem wir uns und ihnen unsere Abhängigkeit ins Hirn rufen, um dann im nächsten und letzten Schritt unserer Reise ein gemeinsames Ziel zu definieren, auf das wir zusteuern. Um den Home Run auch tatsächlich zu einem solchen geworden werden lassen zu sein –